Jetzt bei die Rückfallzieher.
Nee, die haben nicht über ihre Verhältnisse gespielt. Überhaupt nicht. Es wurden elementare Fehler gemacht im taktischen, im zwischenmenschlichen
Guido,
Bereich.
Du bist aggressiv? Du stehst doch so unter dem Eindruck des gestrigen 1:4.
Das ärgert mich aber, wenn ich dann weißt du, der Rudi Assauer hat mal gesagt, wenn der Schnee schmilzt, siehst du die ganze Scheiße.
Ja. Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt.
Liebe HörerInnen und Hörer außen, hier sind die Rückfallzieher, der Fußball-Podcast der Leipziger Volkszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer, er kennt alle Druckpunkte der Sportbeilage persönlich. Bei ihm platzt jeder Ball aus den Nähten. Er ist das hohe C unter den tonangebenden Sportjournalisten. Und mir selber, Michael Hoffmann, der Pfeffermüller aus dem Salzkammergut. Bei ihm macht Lachen wieder Sinn und selbst das Wortspiel muss in die Verlängerung. Zusammen sind sie die Sportskanonen mit dem Salutschuss. Ihre geistige Beweglichkeit übertrifft die körperliche bei weitem. Sie haben auch am Herrentag das Himmelfahrtskommando und meinen lieber Haare auf den Zähnen als Pokal. Guido, guten Morgen!
Ja, Michael, der Weckruf, der ist ganz wichtig dieses Mal. Ich habe nur 3-4 Stunden geschlafen. Es war eigentlich eine durchwachte Nacht, ja. Es ist nichts geworden mit dem Traum vom ersten großen Titel in der RB-Geschichte.
Darüber werden wir uns dann in aller Ausführlichkeit unterhalten. Aber jetzt ist erstmal Zeit, unseren Supporter, unseren Sponsor, unseren Unterstützer zu benennen. Guido.
Ach, Michael.
Ja. Guido, der du ja auch jede Kühlerfigur heiß machst. Sag uns, die Eiszeit-Lounge aus der Leipziger Südvorstadt.
Ja, jetzt hätte ich ja fast unseren Sponsor vergessen. Ich bin noch im Pokal-Taumel gleichsam. Und deswegen danke, dass du mich hier wächst mit deinen wohlfeilen Worten. Und Erinnerung an die Eiszeit-Lounge. Ja, Dufourstraße, guter Mann. Der Kollege Silvio hat sich sehr gefreut über unsere Darbietung, über unsere Performance der letzten Woche, als wir die Eiszeit Lounge natürlich auch schon vorgestellt
Sollte
haben.
Sollte das jemand von unseren Hörerinnen und Hörern überhört oder nicht gehört haben, den letzten Podcast, wir werden unterstützt in diesem Monat von der Eiszeit Lounge in der Leipziger Dufourstraße. Eiszeit Lounge bedeutet, es gibt da was für Körper, Geist und Seele, nämlich minus 110 Grad.
Ja, letzte Woche hatte ich ja noch gesagt 117 und du 114. Stimmt beides nicht. Silvio sagte 110. Naja, so 7 Grad machen dann im Gesamtzusammenhang nicht mehr so viel aus. Ja.
Also man wird dort sozusagen kalt gemacht, ja. Damit man gesünder wieder rauskommt aus den
Antrag. Also nicht vom Eisenarm, da war ich der Spion.
Ich gehe nach unserer Sendung auch erstmal in das Ding rein. Also es weckt wirklich die Geister. Du entfaltest sofort, fällst erstmal eine Schockstarre und danach bist du top drauf. Der Körper arbeitet wunderbar, du verbrennst Kalorien. Du hast glattere Haut und der Alterungsprozess, der setzt einfach aus. Das siehst du ja an
mir nicht. Aber wir sind auch schon eiskalt erwischt. Gestern Abend Pokalfinale in Berlin. Du warst vor Ort und hast dir das 1:4, so war damals der Umtauschkurs von der Ostmark zur Westmark, 1:4 hast du dir reingezogen mit einem Versorgungspaket, das jeder Beschreibung spottet. Versorgungsbeutel, den du ja immer, du bist ja sozusagen ein Beutel-Germane, da oben auf deiner Sporttribüne, Sportjournalistentribüne. Ja, mein Lieber, du weißt, auch gefrorene Eiszapfen können brechen, das ist das Schicksal von Eis. Ja. Entweder es verflüssigt sich oder es bricht.
Ach, was, Michael, wie ging es dir gestern? Du mit deinen Wortspielen am frühen Morgen beforderst mich ein wenig. Ja, also der Beutel, der war natürlich ausbaufähig für der DFB. Die kriegen ja gar nichts gebacken. Also das Olympiastadion war total leer. Und dann haben sie auch nur eine Handvoll Journalisten zugelassen. Warum sie nicht dann wenigstens die Journalisten, die wollten und konnten, dann da reinlassen, ist mir schleierhaft.
Und das Wieso, du warst doch auch da?
Ja, ich war da, aber die zweite Garde durfte schon nicht mehr. Das Fresspaket war wirklich für den Arsch.
Wieso warst denn du dann da?
Ja, Michael, da wird nicht besser, wenn du wiederholst. Das Fresspaket war bescheiden, um nicht zu sagen beschissen. Und RB hat sich an diese Beutelnummer erinnert. Die wollten die Känguru-Nummer machen, großer Beutel. Nee, großer Sprung mit leerem Beutel. Also es ging an diesem
Abend. Und haben auf den Sack gekriegt.
Es ging an diesem Abend nichts. Ja, es gibt doch dieses Comic, wo das Känguru so hüpft und dann das Baby-Känguru hängt den Kopf vorne aus dem Beutel und übergibt sich. So ging es mir gestern Abend auch. Stand zur Halbzeit 0-3. Damit war der Käse gerollt und Nagelsmanns Taktik und Ausrichtung und Aufstellung ad absurdum geführt. Also Julian Nagelsmann entzaubert.
Ja, aber, entschuldige, ich will dir nicht ins Wort fallen, aber ich muss es immer ganz kurz, weil ich möchte es ja ein bisschen sortieren, auch für mich. Gab es denn überhaupt eine Taktik? Sag uns doch, was war denn der Plan von Herrn Nagelsmann?
Ja, also der Nagelsmann, seit er auch gesagt hat, er geht zu Bayern München, ist da schon ein bisschen ein Bruch da in dem ganzen Gebilde. Wir können gern beim Urschleim anfangen. Man hat kein wenig um ihn gekämpft. Er geht zum Chef, zum Oliver Minzer, und sagt, du, ich würde gern zu Bayern München. Sagt, ach so, ja, mach das mal. Also da an der Stelle habe ich schon gedacht, was ist denn hier eigentlich los? Man baut hier etwas auf um ihn herum und lässt ihn dann sofort wieder vom Hof gehen.
Ich merke ja, das ist so der Stachel im Fleisch bei dir, ne? Das ist so dein, ja, da ist dein Thema. Aber ist es denn sinnvoll, jemanden, der weg will und seinen Lebenstraum, den noch zu halten? Ich meine, mal ganz ehrlich, das macht ja auch wenig Sinn.
Ja, es ist eine strategische Ausrichtung. Wenn du doch weißt, was es für ein Typ ist, der Nagelsmann, dass der ja praktisch schon auf gepackten Koffern saß, als er nach Leipzig kam, dann hättest du ihn halt gar nicht holen sollen. Also mehr und mehr, natürlich, nachdem er jetzt gesagt hat, er geht, mehr und mehr sickert dann durch, auch an mich wird durchgestochen, dass er einen sehr, sehr ausbaufähigen, nicht zu sagen nicht vorhandenen Kontakt zur Mannschaft hat, dass er mit diversen Spielern über Monate überhaupt nicht redet. Und das Ganze mündet dann natürlich noch in der Tatsache, dass er seine Supertaktik immer wieder anbringen will. Also es hat jetzt... In diesem Spiel, ich weiß nicht, was er da vorhatte, muss ich echt sagen, da fällt mir fast ein Ei aus der nicht vorhandenen Hose. Und das hat mich doch stark ans Halbfinale gegen Paris Saint-Germain erinnert. Da meinte Julian auch, er muss ja selbst gegen diese Supermänner, die vorne draufgehen, schön von hinten aus der Abwehr spielen, schön kombinieren, wissend, dass man eigentlich hinten in der Abwehr gar nicht die Spiele hat, die so geil hinten rausspielen können. So nach ein paar Minuten stand 2-0 damals für Paris. Dieses Mal fängt er an mit Sörlot und Wang im Sturm. Das sind beides Spieler, die in der Saison gar keine Rolle gespielt haben. Und dann eine schwindliche Dreierabwehrkette mit Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann und Upamecano. Also das ging komplett in die Hose. Und beim Halbzeitstand von 0-3 habe ich angefangen, meinen Artikel schon zu schreiben, aus der Traum.
Da habe ich dir ja kurz gesimst, pfeif ab, Guido. Es ist schon für alle Fans und die meine natürlich die weiblichen und die männlichen vom RB schon auch traurig. Ne? Also ich meine, man hatte sich wirklich gefreut. Es gab ja auch hier bei uns in der Leipziger Volkszeitung auch eine große Seite mit Tipps von Prominenten, unter anderem auch dem Leipziger Oberbürgermeister, weiß gar nicht, wie der auf die Seite gekommen ist. Und er tippte ja ein 4-2 für RB. Also er lag nur marginal daneben, unter umgekehrten Vorzeichen natürlich. Also man hatte eigentlich schon, irgendwie hatte man so das Gefühl, das wäre so das versöhnliche Ende einer Saison, wo einiges, wir haben mal oben am Hering der Meisterschaft geleckt, wie man so schön sagt. Und jetzt der Nagelsmann hat die Koffer schon gepackt gehabt, aber nun hat er das Ticket gelöst, auch nach München runter. Er will mal wieder runterkommen in die Alpennähe und jetzt hätte dieser Pokalsieg, ich sag mal, einige Unebenheiten bei RB und den Fans gekittet, ausgeglichen. Dazu ist es leider nicht gekommen, sondern man hat tatsächlich eine volle Packung abbekommen. Es wäre gar nicht so traurig, wenn nicht unsere Kollegin aus der Redaktion, die liebe Antje Henselin-Rudolf, die schrieb ja noch 3 Tage vor dem Match hier im Blatt, die großen Schwierigkeiten haben am letzten Spieltag der Bundesliga Dortmund gegen Leipzig wieder offenbart, was das Problem von RB ist. Hier steht's: die erste Halbzeit. Da hapert es gefühlt seit Monaten. Zwar kommen Sabitzer und Co. immer mit viel Feuer aus der Kabine, das schlägt sich aber kaum in Zählbarem nieder. Und sie meinte, dass im März und im April kein einziges Tor von RB in der ersten Halbzeit geschossen wurde. Gegen so eine Riesentruppe wie Dortmund rächt sich das natürlich, oder? Man wusste es doch. Hier stand es doch in der Zeitung. Was liest der Nagelsmann, das LVZ-Blatt nicht?
Sozialismus, so sagt man bei uns immer, in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf.
Ja, also was die Taktik angeht, ist da schon manchmal ein Ochse und das ist wie wenn du dem da was sagen willst, das ist wie wenn einem Ochsen am Horn petzt. Der Nagelsmann lässt sich da nicht reinreden. Und ja, Taktik. Ich habe in der Leipziger Volkszeitung das BVB-Spiel beschrieben und habe die Frage gestellt, ist nicht weniger, in Klammern Taktik, mehr? Und wieso sind so verdiente Helden wie Josef Paulsen, wieso sind die überhaupt nicht mehr en vogue? Warum spielt der überhaupt keine Rolle mehr? Wie muss der sich fühlen nach all den Jahren für RB, wenn ihm Sørloth und Wang vorgezogen werden? Was bewirkt so etwas in einer Mannschaft? Ja, die merken ja auch, dass da das Gefüge dann auch nicht mehr stimmt. Also ich muss ein wenig von meiner großen Bewunderung für Herrn Nagelsmann abrücken und ich mache das wirklich nicht an einem Spiel fest. Gegen Dortmund kann man verlieren, das ist ja normal. Die haben nach wie vor eine bessere Mannschaft, haben einen besseren Kader und müssen sich selbst mal die Frage stellen, warum sie zwei Spieltage vor Saisonende noch nicht in der Champions League sind, warum sie sich nicht qualifiziert haben. Also das ist eher sehr dünnbrüstig, was Dortmund in dieser Saison gezeigt hat. RB ist ja bekanntermaßen schon qualifiziert. Also Nagelsmann, das hat einen sehr faden Beigeschmack, sein Abgang, die Willfährigkeit der Bosse, ihn ziehen zu lassen, hat auch einen sehr, sehr bitteren Beigeschmack. Und den Umgang mit Spielern, und das ist das Wichtigste, was du als Trainer haben musst. Du musst einen intensiven Kontakt zu deinen Spielern haben. Du musst sie nicht lieben, aber sie müssen dich respektieren. Sie müssen deine Entscheidungen nachvollziehen können. Und einige Entscheidungen, nicht zu sagen viele, konnte man in letzter Zeit überhaupt nicht mehr nachvollziehen.
Und dann wird natürlich so ein Bild, wenn es dann 0-3 steht und der Coach dann immer auf seinen Laptop dort guckt oder auf seinen iPad, da was er da vor sich hat, ne, dann kriegt das so einen ganz eigenartigen Touch, wo man sagt, Junge, hättest du mal weniger in das Ding reingeguckt, ja, sondern mehr auf den Platz und dann aus dem, aber gut, dann hat er erst 33, hat also noch diesbezüglich zwischenmenschlich Luft nach oben. Der Sympathieträger von RB, der meldete sich ja in der Live-Übertragung dann als erster zu Wort nach der Niederlage, Herr Mitzlaff, und sprach dann zweimal ausdrücklich, er kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Da sage ich zu meiner Frau, pass auf. Und er sagt es dann nochmal, ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf. Das klang natürlich so, also die Mannschaft ist raus. Ne? Der Vorwurf ist dann, meinst du, Freunde fürs Leben? Oder was war das?
Ja, Oliver Mitzlaff, ich meine, das ist ein toller Geschäftsmann, wahrscheinlich ein super Zahlenmensch. Und der macht das als Geschäftsführer des ganzen Konstrukts, macht das gut. Er weiß, wie man eine Bilanz liest. Aber er hat selbst mehrfach gesagt, er hat keine Ahnung vom Fußball, er ist Leichtathlet. Ja, also, ja. Und ich stelle mir momentan auch die Frage, wer ist denn das Gesicht des Vereines? Nagelsmann geht jetzt. Ja, Jesse Marsch, okay. Der könnte zumindest als freundlicher, dynamischer, neuer Trainer da einiges bewirken. Aber wer gibt denn die sportliche große Richtung vor? Ralf Rangnick ist nicht mehr da. Sie haben keinen Sportdirektor. Momentan gibt der Chef-Scout Interviews. Das gibt es auch bei keinem Verein auf diesem Universum. Guter junger Mann, Herr Wivel, da mag er seine Qualitäten haben, aber wieso man den vors Loch schiebt und Spiele zu erklären, das erklärt sich wiederum mir nicht. Also die wollen ja eigentlich noch einen Sportdirektor holen, aber wer soll es denn machen, nachdem man weiß, warte mal. Oh, ich muss... Immer wieder Weinanfälle. Ich werde von Weinanfällen.
Guido, warte, ich habe hier nur einen Taschentuch.
Nachdem man weiß, dass
aber
man.
Was mach
man,
den Knoten nicht raus. Mach mir mal einen Knoten.
Nachdem man weiß, warum Markus Krösche gegangen worden ist, der wurde ja auch rasiert ohne Schaum und mit einer sehr stumpfen Klinge. Wer soll sich das denn antun? Die guten Leute sind alle schon besetzt. Die schlechten brauchst du nicht. Also was die strategische Ausrichtung angeht, mache ich mir doch ein paar Gedanken, wobei sich andererseits wieder offenbart, die ganzen Entscheidungen sind ja schon getroffen. Der Kader ist ja schon fix für die nächste Saison. Man hat Verträge verlängert, man holt neue junge Leute, also eigentlich brauchen sie keinen zusätzlichen Sportdirektor und wenn irgendwas ist, dann mache ich das. Also irgendwas hängt da wirklich gewaltig schief und war jetzt keine gute Woche für Leipzig. In Dortmund verloren in der Bundesliga und jetzt im Pokalfinale. Schön einen auf den Sack bekommen, auf den leeren.
Ja, aber wie man so schön umgangssprachlich sagt.
Ich sehe sie schon seit längerer Zeit. Wenn sie kein Hirn haben, dann halten sie das Maul wenigstens.
Ja, ja, Guido, es ist, ja, ich finde es nur für viele Freundinnen und Freunde, die da schon ihr Herzblut investiert haben, dann doch ein sehr uncharmantes Saisonende, ne? Das ist, na gut, aber ich sag mal so, natürlich werden die Verantwortlichen dann schon auch ihre Schlüsse ziehen. Ich meine, die sind ja nicht nur zum Radfahren dort engagiert. Und ich denke, der ein oder andere wird sich schon auch seine Gedanken machen, dass du eben so eine Strukturen auch brauchst in so einem Verein, wie du sie gerade angesprochen hast.
Michael, du brauchst sportliche Kompetenz, du brauchst eine Richtlinienkompetenz, du brauchst einen, der über dem ganzen Ding steht, und den sehe ich momentan nicht bei RB Leipzig. Jemand, der in Amt und Würden ist und die Arbeit eines Trainerteams beurteilen kann. Also man muss ja kein Taktikfreak sein und man muss auch keine Fußballlehrerlizenz haben, aber ein bisschen Zugang zu dem Sport braucht man schon, um einen Job und vielleicht auch so ein Pokalfinale bewerten zu können. Warum hat man verloren? Hätte man diverse Dinge anders machen können? Das sehe ich momentan bei RB Leipzig ein wenig unterbelichtet. Ich weiß nicht, was sie noch vorhaben. Es bricht ja nicht alles zusammen. Man jammert vielleicht auf hohem Niveau. Vielleicht sind wir alle schon verwöhnt von den letzten Jahren. Aber wenn gewisse Dinge anders gelaufen wären, wäre man ganz nah an den Bayern dran geblieben und man hätte das Pokalfinale natürlich auch gewinnen können. Und Julian Nagelsmann hatte keinen einzigen Menschen in diesem Verein, der ihm so ein bisschen auch die Stirn bietet und bieten kann. Grundsätzlich glaube ich, dass er sowieso nur mit seinem Spiegelbild auf Augenhöhe sich sieht. Aber er, will nicht sagen beratungsresistent, aber es kommt ihm schon sehr nah.
Aber wir müssen natürlich zurück zum Spiel auch sagen, also Reus und Co. haben natürlich da, ich meine, gefühlt hat RB auch die erste Halbzeit schon sehr, sehr ordentlich mitgespielt. Ich will nicht sagen, sie haben sie dominiert, aber es war so vom Ballbesitz. Ich kenne die Statistik jetzt nicht, aber das sah jetzt nicht allzu schlecht aus. Aber Dortmund ist eben einfach, hat eine Chance und schießt ein Tor. Und ich sag mal, wie kann das denn passieren? Also aus meinen bescheidenen Fußballerfahrungen weiß ich ja, wenn jemand, der Ballführende, von hinten dann attackiert wird, der hat hinten keine Augen, dann muss natürlich der Mitspieler helfen oder rufen oder irgendwas. Und so wird ja Kampel der Ball da weggenommen und da ist dir das an der Mittellinie und so entsteht ja dann das 0-1.
Warst du wirklich noch wach um diese
Das habe ich mir angeguckt und selbstverständlich, natürlich war ich nicht nach Berlin, das wäre noch schöner als
Also Sachsen. Michael Hoffmann ist übrigens der größte Fußballexperte seit ich weiß überhaupt nicht, seit wie vielen Jahrhunderten, hat sehr, sehr dazugelernt.
Ja, Guido, danke. Ich kümmere mich auch um die abseitigen Themen. RB spielt ja in recycelten Trikots. Ich meine, meine Frau sagt, oh, was haben die da an? Da wird die Farbe nicht gereicht. Und aus leeren Flaschen. Und da dachte ich mir, ist das nicht ein schlechtes Omen gewesen, oder? Ich meine,
die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Ja, ich wollte ja eigentlich noch auf dein Expertentum abheben. Der Michael dachte ja, das heißt das Wunder von Bernd. Also wie der Vorname, sag ich, nee, Michael, das ist das Wunder von Bernd, das ist diese Schweizer Stadt. Ja, das nur am Rande. Ja, wo waren wir stehen geblieben, Michael?
Bei Ball wegnehmen und Mannschaft 0-1.
Ja.
Und dann spielen sie aber trotzdem weiter, zwar nicht zwingend. Ich habe dann auch ständig diese ganzen Flanken da in den Dortmunder Strafraum. Ja. Da habe ich gedacht, sie haben da gar niemanden, der die reintun kann.
Michael, es ist brotlose Kunst, sagen wir doch mal so. Das ist wie die berühmte Bärennummer, sitzt ewig vom Loch und brummst. Also da kommt einfach zu wenig rum. Und dieser Ballbesitz, da kannst du ja, hätte ich fast gesagt, ein Ei drauf backen oder was Schlimmeres. Das hat überhaupt keinen Effekt gehabt auf das Spiel. Und dann macht Erling Haaland eben den Unterschied. Und ich bin
und wie?
Ja.
Wie der Upamecano abtropfen lässt. Nur indem der mal ganz kurz das Tempo rausnimmt. Hast du gesehen? Da bricht er zusammen, der Abwehrspieler. Und dann in dem, also es war das Tor, sage ich dir ehrlich, es war großartig.
Erling.
Also ja, Erling ist doch irre. Und vor allem, wie er dann das selbst, das Zweite, wo er wegrutscht, sich selber anschießt. Oh, also, weißt du, erst hatten sie kein Glück, dann kam noch Pech dazu.
Michael, es geht doch hier um grundsätzliche Dinge. Erling währt am längsten. Du hättest Erling Haaland im Sommer 2019 nach Leipzig holen können. Da war er in Salzburg noch nicht so bekannt. Hätte man ihm einen schönen Vertrag angeboten, 5 Millionen im Jahr, hätte der sofort unterschrieben. Ein paar Monate später war er weltberühmt und dann war Liverpool im Rennen. Dann hat Manchester United seinen Hut in den Ring geworfen und Borussia Dortmund. Dann war es vorbei. Dann hattest du keine Chance mehr bei ihm. Und man hat dieses Zeitfenster nicht aufgemacht. Man hat gepennt. Ich habe das mehrfach geschrieben, dann gab es auch einen Reformante seitens RB Leipzig, sie hätten gar keine Chance gehabt. Nein, sie haben es verpennt. Und wenn Erling Haaland bei RB Leipzig spielen würde, wäre RB Leipzig vielleicht in dieser Saison deutscher Meister geworden und hätte definitiv diesen DFB-Pokal gestemmt. Aber gut, glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist.
Und vielleicht gehört das ja auch zur Entwicklung von einer zukünftigen, dauerhaft spitzen, auf hohem Niveau spielenden Mannschaft dazu, dass man eben sagt, wir waren zwar nah dran, aber eigentlich war es ja das letzte Loch, auf dem wir gepfiffen sind. Wir haben ja über unsere Verhältnisse gespielt. Das könnte ja auch sein.
Nö.
Und vielleicht ein Nö?
Nö. Von wem redest du denn jetzt? Von RB Leipzig?
Na klar.
Nee, die haben nicht über ihre Verhältnisse gespielt. Überhaupt nicht. Es wurden elementare Fehler gemacht im taktischen, auch im zwischenmenschlichen
Guido,
Bereich.
Du merkst, dass du bist aggressiv? Du stehst doch so unter dem Eindruck des gestrigen 1-4.
Das ärgert mich aber, wenn ich dann, weißt du, der Rudi Assauer hat mal gesagt, wenn der Schnee schmilzt, siehst du die ganze Scheiße. Und ich habe jetzt schon mehrere SMS bekommen, weißt du eigentlich das und das und das, was der für einen miesen Kontakt zur Mannschaft hatte, dass er mit Spielern, die ewig verletzt sind, dass er sich da nicht mal erkundigt, wie geht's dir denn? Szoboszlai, Dominik, der ist jetzt 5 Monate da, der hat ein Training durfte man mitmachen.
Sag mal, solche Hintergrundinformationen bekommst
ich
du?
Ich arbeite für den CIA, ich bin kein Spion oder sowas, ich lese nur Bücher.
Ja, also man muss schon, das ist schon ein sehr, sehr anspruchsvoller Job als Trainer und der Alexander Zorniger hat ja gesagt, der Julian Nagelsmann ist in gewissen Bereichen ein Jahrhunderttalent, in anderen ist es noch sehr, sehr stark ausbaufähig. Man muss schon an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen denken, wie führt man die, wie bezieht man sie ein, wie nimmt man sie mit, das hat er definitiv nicht besonders gut drauf und Andi Möller würde an dieser Stelle sagen, man soll das Spiel nicht so schlecht reden, wie es war. Aber
ja, okay.
Hau ab, Alter.
Ja. Oh, also man merkt ja, also ich habe dich ja nun auch im Lauf der jahrzehntelangen Zusammenarbeit hier bei unserem Erfolgspodcast, angefressener als das Dreifundbrot bei mir im Kasten.
Ja, das fängt ja schon an mit der Fahrt nach Berlin. Es regnet. Dann stehst du
da.
Dann
kann doch aber Nagelsmann nichts dafür.
Grundsätzlich muss man auch mal gutes Wetter machen. Das kann er auch nicht. Na, jedenfalls musste ich dann per E-Mail musste ich mich irgendwo einchecken, um so einen Schnelltest zu beantragen. Dann stehe ich da, dann bin ich mit so einem Code da irgendwie und wurde getestet. Der hat
was ist denn Code? Was für das Stäbchen eingeführt, Junge?
Jedenfalls haben die mir das Stäbchen so tief eingeführt, dass ich gedacht habe, die ziehen auch mein Kleinhirn mit raus. Und dann bangst du 20 Minuten lang, hoffentlich bist du negativ, sonst fährst du nämlich wieder heim nach Leipzig. Dann kam die E-Mail, sie sind negativ und dann habe ich mich über dieses Fresspaket hergemacht und dachte, ich muss vor dem Spiel schon brechen und nach der ersten Halbzeit nochmal brechen. Also Mann. Und das Allerschärfste, Michael, und das hat natürlich noch dazu beigetragen,
dass Sie haben dir nicht das Kleinhirn rausgezogen, sondern an der Haarwurzel.
Haarausfall beginnt immer ganz harmlos. Aber gegen Haarausfall können Sie etwas tun.
Aber du musst dir Folgendes vorstellen. Du sitzt auf der Pressetribüne und eigentlich hat jeder Beinfreiheit und so weiter. Und direkt vor mir, Einreise vor mir, sitzt die komplette Medienabteilung von Borussia Dortmund. Federführend Norbert Dickel, der legendäre Stadionsprecher von denen. Die haben das Spiel 90 Minuten lang kommentiert für ihre Fans, was weiß ich, was das für ein BVB live oder so. Und natürlich geschrien und lagen sie in den Armen und gejubelt bei den Toren. Ey, ich hatte ein Horn, das kann ich überhaupt nicht sagen. Nicht, dass die Leipziger verlieren, okay, das war dann nachvollziehbar, aber diese Jubelgesänge noch. Ich habe dem dann nach dem Spiel auch gratuliert, sag ich, Nobby, wir kennen uns ja so ein bisschen. Glückwunsch, aber da tanzen auf der Pressetribüne.
Das muss besser werden.
Das finde ich jetzt nicht so gut. Und was für ein Slang. Also die haben ja arrhythmisch gewesen. Ich bin ja eher so ein, also ich kann ja alle Tanzstile, gell? Ich hätte dann schon anders. Jedenfalls, das Gesamtkunstwerk war völlig für den Arsch und ja, ich wollte auch heute den Podcast eigentlich absagen, aber ich habe gesagt, immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo der Michael her. Also bin ich da.
Genau, und ich habe was zum Aufbauen, nämlich wir haben wieder Post bekommen. Oh, und zwar ganz liebe Post. Der Podcast-Postkasten. Ja, und uns schreibt die Ulrike Fritz. Hör mal zu, Guido.
Ich höre ja.
Das hat sie nicht geschrieben, sondern ab jetzt.
Ich höre.
Hallo ihr Lieben, der heutige Podcast eurer Rückfallzieher ist echt gelungen. Hab's beim Kaffee im Büro genossen. Schon bei den ersten paar Minuten musste ich so lachen, Tränchen im Auge, auch sonst sehr interessant. Und lieber Guido, mit der Eiskammer ist der Hit. Ich gehöre ja leider auch schon zu den älteren Zuhörerinnen. grinst. Aber rund um den Fußball verstehe ich trotzdem fast alles. Gib dir Mühe bei deinen Prognosen. Ja, ja, hier bei uns hat Guido die Prognosen an. Und lieber Michael, deine bunten Hosen gestern, ach, da hatte ich das Foto gepostet, sind der Kracher. Ich freue mich jede Woche auf eine neue Ausgabe der Rückfallzieher. Macht weiter so. Jetzt sitze ich lachend hier. Der Vormittag ist gerettet. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Uli. Liebe Uli, vielen lieben Dank. Ja, lachen Sie weiter. Bleiben Sie schön bei uns dran und vor allem auch schön gesund. Das ist toll, dass wir ein bisschen beitragen können, etwas Licht in diese dunkle Zeit zu bringen. Und wir freuen uns natürlich über jeden Brief, den wir hier bekommen, jede Nachricht, also auch für alle anderen. Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Anmerkungen haben, Lob oder Kritik an g.schäfer@lvz.de. Der Podcast Postkasten. Das war der Podcast Postkasten, Guido. Jetzt hast du verschnauft, du hast noch mal ganz kurz...
Verschnaufe überhaupt nicht, das ist... Also ich sehe das Ende der Welt, sehe ich zwar noch nicht, aber es ist, das Gefühl ist ähnlich.
Ja. Ist es wirklich so schlimm, Guido?
Naja, es gibt jetzt noch zwei Bundesligaspiele. Sie haben immer gesagt, wir wollen Pokalsieger werden und die beste Bundesliga-Saison der Clubhistorie. Und das würde bedeuten, sie müssen auf 68 Punkte kommen. Momentan haben sie 64, haben noch zwei Spiele, am Sonntag gegen Wolfsburg und danach bei Union Berlin. In der Form von jetzt werden sie gegen Wolfsburg, die ausgerutscht sind, nicht viele Punkte holen und dann bei Union Berlin gibt es wahrscheinlich auch nicht so viel zu ernten. Aber der Vorteil der Geschichte für mich persönlich wäre, ich habe vor der Saison mit einem steinreichen Immobilienmakler gewettet, dass Borussia Dortmund vor RB Leipzig ins Ziel kommt. Das war für alle Experten und auch Laien klar, weil Dortmund besser besetzt ist und so weiter.
Also mir war das nicht klar. Ja, ich wusste gar nicht, dass Dortmund überhaupt mitspielt.
Ja, ja. Es war eigentlich, dann spielen die so eine bescheidene Saison. RB hatte zwischen den 14 Punkte Vorsprung vor Dortmund, jetzt sind es noch 6. Also wenn Dortmund die beiden nächsten Spiele gewinnt und RB verliert, dann habe ich meine Wette gewonnen. Ja, gut, das wäre ein kleiner positiver Nebeneffekt, aber so willst du dann nicht aus der Saison gehen.
Worum geht es denn in der Wette?
Ja, um Kohle, was denn sonst?
Ach, es geht um Geld, ja. Es geht um Geld. Ach komm, das hat er gemacht.
Das hat er gemacht!
Ja, sagt der Kinski hier auf unserem Soundboard. Ja,
also wir haben natürlich noch rund um dieses Pokalfinale mussten natürlich auch noch die Affäre Angelinho muss man noch erwähnen. Angelinho kam von Manchester City, das war im Januar 2020 und wie Phönix aus der Asche, der hat bei Man City gar keine Rolle gespielt. Ich glaube, Pep Guardiola wusste nicht mal, dass der überhaupt Kaderaktivist ist. Der junge kleine Spanier und dann ist er eingeschlagen wie eine Granate in Leipzig. Hat sehr, sehr lange sehr, 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 sehr gut gespielt. Das Fachorgan Kicker hat ihn in die Weltklasse eingestuft und dann hat er sich eine Muskelverletzung zugezogen und als er zurückkam, war er nur noch die Hälfte wert. Jetzt hat der Nagelsmann ihn in Leipzig gelassen, also der war nicht mit in Berlin, hat ihn nicht in den Kader
genommen. Es hieß aus disziplinarischen Gründen.
Ja, sagen wir es mal so, der Angelinho ist ein Typ, der würde auch spielen, wenn er zwei Gipsbeine hätte. Es ist also keiner, der dann die Mannschaft zieht, sondern er sieht sich, er sagt, ich bin so wertvoll und ich muss spielen, egal was ich habe. Und er hat wohl auch nie klar und deutlich formuliert, dass er noch Probleme mit seinem Oberschenkel hat. Und man hat es bei ein paar Spielen jetzt gesehen, beim Punktspiel in Dortmund ist mir auch aufgefallen, wie kann man denn ein Bundesligaspiel ohne einen Sprint, bestreiten? Das hat früher der Günter Netzer mal hingekriegt oder der Franz Beckenbauer, der Erfinder des Liberos, aber das war mir neu, dass es im Fußball 2021 auch geht. Ja, er ist also nicht fit gewesen und dann nach dem Dortmund-Spiel unter der Woche nicht gut trainiert und dann war er in der B11 beim Training und das war für Angelinho eine Majestätsbeleidigung und hat diesen Ärger darüber, diesen Frust hat er dann offen getan.
Geäußert oder Alkohol? Ja, war Alkohol im Spiel?
Nein, Alkohol dann nicht.
Das gibt es gar nicht, das kennen die gar nicht.
Ach, das ist doch auch so eine Scheiße, weil du sagst, Alkohol, normalerweise musst du dich mal als Mannschaft zusammen wegbeamen und die Festplatte löschen. Was haben die gestern gemacht? Da gab es Elektrolyte, dann gab es nur so ein so ein Essen mit tollen, gesunden Kohlenhydraten, dann sind die ins Bett, da hör doch auf, wenn man so ein Ding musste mal wirklich einen durchzerren und am nächsten Morgen wachst du auf und weißt, sag mal, haben die das Spiel vielleicht doch noch gewonnen? Also ich habe früher viele Spiele noch nachts umgebogen. Ja, also Angelino nicht im Kader, das sorgt für Verwerfungen und das war insgesamt, da kam das eine zum anderen. Die atmosphärischen Störungen haben sich natürlich auf die Mannschaft ausgewirkt und ich bin gespannt, wie jetzt die nächsten Tage weitergehen, weil Michael, du hast gehört, die deutsche Fußballliga hat ein Quarantänetrainingslager verhängt über alle Spieler der ersten und zweiten Liga. Das bedeutet, die sind nach dem Spiel, also heute, am heutigen Freitag, wir senden Freitag, wir nehmen Freitag auf, am heutigen Freitag fahren die vom Ritz-Carlton-Hotel in Berlin, 5 Sterne.
Da habe ich übrigens meine Flitterwochen verbracht.
Echt?
Also die ersten 3 Tage bis zum Abflug, ja. Das ist sehr bunt, das Ding.
Das innen. Ist auch sehr teuer. Wo hast du noch die Kohle her?
Na, in der Familie kennen wir jemanden, der kriegt da Rabatt und deswegen sind wir seinerzeit, weißt du. Und jetzt könnte ich mir es natürlich als Mitglied dieses Erfolgspodcasts, könnte ich mir natürlich dort eine Woche leisten.
Ja, ja,
aber,
im
weißt
Keller,
du,
ja. In der Tiefgarage vielleicht.
Naja. Du bist, weißt du, was du bist? Ich habe dort den Chefkoch, der hat mehrere Sterne, ja. Und da könnte ich in der Kühlkammer jederzeit, hat er gesagt, jederzeit. Aber die habe ich ja hier der Dufourstraße, die Kühlkammer.
Die fahren also, du schweifst ab, Michael. Die fahren also jetzt mit dem Bus, gerade wenn wir hier uns um Kopf und Kragen wieder reden, fahren die mit dem Bus Richtung Leipzig.
Welchen Bus?
Mannschaftsbus. Die haben zwei Mannschaftsbusse. Jedenfalls fahren die Richtung Leipzig und gehen dann nicht zu ihren Familien und Frauen, sondern ins Trainingslager, Trainingszentrum am Kotterweg, da hat jeder ein Zimmer, weil, wie gesagt, die deutsche Fußballliga gesagt hat, wir wollen das Saisonende nicht gefährden, es sollen jetzt keine neuen Corona-Fälle dazukommen. Es werden jetzt jeden Tag Testierungen oder Teste, wie es das dann nennt, werden da fortgeführt. Kein Kontakt zur Außenwelt. Und dann musst du dir vorstellen, mit der Laune nach dem 1:4 in Berlin, jetzt sehen die sich, hängen sich da auf den Dingern drauf und da können es auch zu Schlägereien kommen und da wäre ich wieder der richtige Mann, der einfach das Zwischenmenschliche betont, sagt, Männer, haut euch mal richtig auf die Fresse, ihr habt es verdient. Mann.
Aha, so und läuft
weißt du
das
eigentlich,
also.
Weißt du eigentlich beim Thema... Gib mir doch mal auch einen Kaffee, das ist ein Geizhals, aber auch da.
Geht euch spar auf mein Zimmer im Ritz. Im Ritzi.
Aber da, also einen kleinen Versauten kann ich doch erzählen, ja? Wie diese ältere Mann.
Sag mal, Guido, du hast überhaupt noch keinen Witz erzählt, was ist los
ältere,
mit dir?
Wie dieser ältere Mann zum Arzt kommt und sagt, Herr Doktor, Sie müssen unbedingt mal mein Ding untersuchen, ja, das schmerzt, gell? Der sucht so da sein Teil und sagt, haben Sie noch Sex? Ja, also so 6-7 Mal die Woche mit meiner Frau. Na ja. Dann habe ich noch eine Freundin da, 4-5 Mal die Woche. Da sagt der Doktor, guter Mann, ist doch normal, dass dann ihr gutes Stück über ein bisschen Schmerz hat. Ach, da bin ich ja beruhigt. Ich dachte, es käme von vielen Onanieren. Okay.
Halleluja!
Ja, also gut, pass auf.
Zement, Halleluja! Halleluja, sag ich! Mein lieber Halleluja!
Ja, Guido, ich muss dann immer mal noch jemanden hier einladen auf unser Soundboard. Damit wir Zeit haben, auch der liebe Marvin, der uns hier betreut im Studio, dass wir uns hier ausschütten. Wir liegen ja gedanklich lachend unter dem Tisch.
Der war doch jugendfrei, oder nicht?
Der war sogar humorfrei.
Pass auf, jetzt das Beste ist aber der Hansi Flick, der Trainer von Bayern München. Übrigens ist er derjenige, welcher, nur mal am Rande, die haben uns alle so verarscht.
Warte, der Hansi Flick, das habe ich mir ausgeschnitten, der Hansi Flick schreibt doch tatsächlich... dem Nagelsmann, er wünscht ihm viel Glück bei Bayern, hat eine Gratulationsbotschaft geschrieben und Hansi selber sagt, ich habe Herrn Nagelsmann geschrieben, Glückwunsch, du wirst sehr viel Spaß mit dieser Mannschaft haben.
Ja. Ja.
Freunde fürs Leben.
Nein, Michael, nochmal um dieses ums Trainingslager, Quarantäne-Trainingslager zu kommen. Die Bayern sind irgendwie an Tegernsee gefahren, in ihr Trainingslager. Und müssen da jetzt auch noch 2 Spiele machen, aber sonst hängen sie nur da rum. Und Hansi Flick hat seine Mannschaft überrascht und hat gesagt, pass mal auf, ihr dürft eure Frauen und Kindern dürft ihr mit ins Hotel nehmen. Jetzt frage ich mich erstens, ist das im Geist noch der DFL? Keine Kontakte, keine und so weiter? Naja, gut. Und frage mich zweitens, was hätte wohl Lothar Matthäus gesagt? Weil Lothar Matthäus, der
hat was. Das kann ich dir sagen.
Das ist doch eine Frechheit, was der pfeift.
Nein, der Lothar Matthäus, das hat man erzählt, irgendwie 90, rund um 90 WM und Beckenbauer war Trainer und dann hat er wohl, der Beckenbauer ist er vor die Mannschaft getreten und hat gesagt, Männer, nach dem tollen Spiel, ich habe eine Überraschung für euch Eure Frauen dürfen euch heute im Hotel besuchen. Das sagte Matthäus. Sag mal, Franz, haben Sie eigentlich ins Gehirn geschissen? Wer will denn seine eigene Frau sehen?
Ja. Ja, Guido. Aber Quarantäne und so, sag mal, der DFB wurde ja jetzt entmannt, hätte ich beinahe gesagt. Geköpft, also die, da sind die Köpfe gerollt.
Ja.
Der Präsident Keller und sein, wer ist da noch? Also sein Schatten.
Curtius, das ist der Generalsekretär.
Ja, ist der Kurzschluss?
Curtius, also ja, nee, der Tabula Rasa haben sie beim DFB gemacht. Sogar der Königsmörder Herr Koch muss auch gehen. Und Betty Vogts hat den glorreichen Vorschlag gemacht, man soll doch Uli Hoeneß zum DFB-Präsidenten machen.
Na, aber jetzt wird's ja immer verrückter. Dabei haben wir ja schon Ralle Rangnick vorgeschlagen. Wen auch sonst?
Ich stelle mir das gerade vor, Ralf als DFB-Präsident.
Und du als sein Pressesprecher.
Mehr.
Und ich bin die Sekretärin, die den Kaffee...
Ja.
Och, das wäre doch ein Triumvirat, ein Trio Infernale.
Trio Verrat wäre das, ja. Ich habe Ralf schon mehrfach gefragt, ob ich vielleicht seine Biografie schreiben darf. Ja. Nicht, weil sie mich interessiert.
Er lebt doch noch.
Nein. Ja, natürlich lebt er noch. Man kann doch auch von lebenden Menschen.
Ja, aber die verkauft sich doch nicht von lebenden Menschen. Das doch, weißt du.
Naja, nein. Also nicht, dass mich so der Lebensweg so sehr interessieren würde, aber ich würde natürlich reich und berühmt. Ja. Der Ghostwriter, der riesengroß auf Seite 1 des Buchs erscheint. Guido Schäfer hat es getan.
Sag mir nochmal, worum ging es eigentlich in unserem Fußball-Podcast?
Aus dem Hintergrund müsst ihr ranschießen. Ranschießen!
Ach, um Fußball. Ich hab's ganz vergessen.
Michael, das war übrigens das Wunder von Bernd. Und bei all dem Frust, den du ja auch
aber
schiebst.
Aber Bernd war doch das Brot.
Ja, Bernd. Ach so, das erste Deo der Weltgeschichte, kennst du auch schon? Und er brach das Brot unter den Armen.
Das ist ja, auch, Alter. Was soll ich dir sagen? Es ist.
Da kommt die Flanke rein! Rehmann, Tor! Tor!
Ja, was? Das ist unser Freund aus Österreich! Unser Freund aus Österreich! Das ist Wien, ist wieder befreit. Ja. Man kann nicht draußen, man kann in Außengastronomie.
Ach, Michael.
Man kann jetzt übrigens auch bei uns ab Freitag, ab heute.
Toll.
Aber mit Test, glaube ich, und anmelden. Und dann draußen. Und das bei den Dauerregen.
Draußen Bunsenbrenner, ja, genau. Weißt du eigentlich, wo der österreichische Hund sein Arschloch hat? Am Ende der Leine. So, und jetzt kommen wir zu unserer Rubrik. Was macht eigentlich?
Unsere Erfolgsrubrik. Was macht eigentlich?
Der berühmte Olaf Marschall. Olaf Marschall.
Allen Hörerinnen und Hörern noch bekannt als das fußballerische Sportidol vom 1. FC Lokomotive Leipzig und Nationalspieler der Deutschen Demokratischen Republik.
Und dann auch nach der Wende hat er auch ein paar Spiele gemacht für unser Team, für das Team von Betty Vogts. Ja, 1998 bei der WM beispielsweise. Ja, Olaf Marschall nicht zu verwechseln mit Toni Marschall oder dem Erfinder des Marschall-Plans.
Obwohl, ja, Toni und die Locke, ne? Also, ja Locke.
Ja. Also, ich kenne Olaf seit ein paar Jahren.
Spielt bei Lok und hat...
Ach, du bist so witzig. Ist ein toller Typ. Ist mittlerweile 53, sieht natürlich viel jünger aus. Sein Lebensmittelpunkt ist seit vielen Jahren, seit seiner Karriere beim 1. FC Kaiserslautern, in Kaiserslautern, also wohnt in der Nähe von Kaiserslautern, besser gesagt, ist dort Scout, nur noch Drittligist der FCK, das tut weh, aber der Olaf Marschall hält sich über Wasser und er steht im Leben, er ist happy. Ich habe die Woche ein Interview mit ihm geführt für die Leipziger Erfolgszeitung und er sagte doch tatsächlich vor dem Pokalfinale, er rechnet mit einem 3:2-Sieg nach Verlängerung von RB Leipzig. Ja,
naja, mittlerweile tippen die ja alle wie du, ne? Die Prognosen sind ja ungefähr...
Ja, was sollst du denn als Leipziger Star-Reporter dann für die andere Mannschaft tippen? Ich wusste das schon, ich wusste eigentlich auch, dass sie gegen Dortmund verlieren, wenn ich ehrlich bin. Ja. Und das war auch bitter daran, wir kommen gleich auf Olaf wieder, mein kleiner Bruder ist ja Dortmund-Fan und er hat mich viermal schon während des Spiels angerufen, hatte schon leicht einen Hängen, war ja Männertag und ich bin nicht dran gegangen. Ne? Also so lasse ich mich hier nicht noch anziehen. Nein, Olaf Marschall, wir erinnern uns auch gerne an seine Tore im Meisterjahr. Die sind aufgestiegen mit Kaiserslautern in die erste Liga in der Saison und so. Und 1998 werden sie als Aufsteiger deutscher Meister. Das gab es noch nie. Otto Rehagel war damit unsterblich und Olaf Marschall hat das sogenannte Das berühmte Nasenpflaster hat er salonfähig gemacht.
Erzähl mal was vom Nasenpflaster, das ist doch,
das ist
ich doch erinnere mich
ist
dunkel, die 80er, ne?
Ja,
der Anfang der 80er.
Nee, 90er waren es schon.
Eine Düste, aber da kam das auf, und zwar bei irgendwelchen Olympischen Spielen seiner Zeit.
Also das Nasenpflaster, das sollte, das pervers, ich glaube auch nur Olaf hat es über Jahre hinweg genommen, das sollte die Atmung verbessern und sah
das sollte das Nasenpflaster wird auf der Nasenwurzel aufgebracht, ja, und sollte durch einen indirekten Reiz, also sozusagen, ja, über körperlich über Bande gespielt, die Nasenschleimhaut aktivieren, sich dann doch etwas zurückzuziehen, gereizterweise.
Nein, du machst
und einen
Nase
besseren Luftaustausch.
Nee, du machst eigentlich, du kriegst einen riesen Rüssel dann praktisch durch dieses Pflaster. Das zieht so die Nase auseinander.
Sieht aber du kriegst ja einen riesen Rüssel, wenn du den drauf kriegst auf die Nase, oder?
Egal. Also ja. Olaf Marschall geht's gut. Er beobachtet die Leipziger Fußballszene noch. Er freut sich, dass Dynamo Dresden sein Ex-Verein aufsteigt, dass Lok Leipzig da eine gute Rolle spielt mittlerweile in der Regionalliga.
Lok Leipzig ist ja noch im Pokal, im Landespokal, und Halbfinale kommt demnächst.
Ja, ja.
Genau, wann es genau ist, wirst du uns jetzt gleich verraten.
Ach, das werde ich euch bald verraten, ja. Also Olaf, nochmal vielen Dank für deine Zeit. Toller Typ, hat viel für den Leipziger Fußball getan. Auch Kaiserslautern ist er nach wie vor ein Held und sehr bodenständiger Typ. Und die Frisur trägt er, seit er geboren ist. Ja, ja,
er trägt sie auf.
Ja,
ist geil.
Danke.
Nein, immer ein fairer Sportsmann, ja, großes Vorbild. Wir wünschen Olaf alles Gute, ihr Winke Winke, und nicht nur von den Fans, der Lokomotive. Das war unsere Rubrik. Was macht eigentlich? Was macht eigentlich?
Wusstest du eigentlich, apropos Pflaster, dass die bei der Tour de France, diese Fahrer waren ja gedopt, die haben sich tatsächlich an die Eier, haben diesen Pflaster geklebt und da war so ein Dopingmittel drin. Und während die den Tourmalet hoch sind, hat dann diese Wirkstoffe sind dann von unten, da ist ja besonders sensibel, zumindest beim normalen Mann, Michael, gehen dann rein in den Körper und dann gehst du ab wie eine Rakete. Und dann gab es natürlich auch Teams, die hatten weniger Geld, da haben die ganz normale Pflaster drauf gemacht und beim Start haben sie es abgezogen. Dann ist der voll Schmerzen hochgefahren.
Guido, das lasse ich unkommentiert. Da gebe ich unseren Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit, sich emotional abzureagieren. Wir sind ganz ruhig. Wir sind die Vertreter des feingeistigen Humors.
So, Michael, wir sind durch. Komm, lass mich nach Hause.
Ja, du bist ja von Anfang an durch. Das macht aber nichts, Guido. Es war mir eine große Freude. Du hast uns heute schöne Hintergrundinformationen geliefert und dass du den Weg dann doch mal noch hierher geschafft hast. Ich meine, du warst ja schon heute früh im Olympiastadion.
Ja.
Aber auch für die Berliner wird es immer härter. Ja. So, okay. Also, liebe Hörerinnen und Hörer außen, das waren die Rückfallzieher, der Fußball-Podcast der Leipziger Volkszeitung. Bitte bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie uns treu, bleiben Sie schön gesund. Es grüßt und winkt hier liegend bereits Guido Schäfer, the one and only. Und ich schließe mich an. Alles Gute. Das war auch Michael Hoffmann für Sie. Das waren die Rückfallzieher. Und wir hören jetzt nochmal von meinem alten Schulkumpel Felix Schneider-Graf von dem Poppy Rossi. Weil Felix hat mir geschrieben und sagt, Poppy Rossi ist übrigens nicht die Mondblume, sondern die Mondblume. Das habe ich doch aber gesagt, oder? Hast du das eh gehört? Die Mondblume, nicht die Mondblume?
Michael, ich blick bei dir schon lange nicht mehr durch. Okay, ja, gute Nacht.
Used to speed around. Always on a piss. Every chicken town you've got on your list. Rucksack on your back, filled up with booze and dope. The weight you had to carry was easily to cope with. Wherever you go, I'm gonna follow you. Two men wants two things. Danger and play. And for that reason, he wants a woman, okay. Trouble and strife, back for life. One kiss a day keeps the doctor away. Wherever you go, I'm gonna follow you. Wherever you may roam, make sure your head is home. Thank you. sure your head is home. Wherever you go, I'm gonna follow you. Wherever you may roam, make sure your head is home. Wherever you go, I'm gonna follow you. Wherever you may roam, make sure your head is home.
Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt.